Übersehen zu werden kann gut oder schmerzhaft sein. Ich erinnere mich gut an meine Schulzeit, wo ich manchmal froh war, wenn ein Lehrer mich übersehen hat und damit dann auch nicht drangenommen. Nämlich dann, wenn ich irgendwie nicht so ganz im Bilde war, wahrscheinlich eher im Matheunterricht als woanders, wo ich nicht so genau wusste, was jetzt eigentlich die Antwort auf die Frage ist. Aber ich kenne auch schmerzhafte Momente des Überseenwerdens. Du vielleicht auch. Übersehen zu werden von Menschen, übergangen zu werden, nicht mit im Blick zu sein, das kann sich wirklich ganz furchtbar anfühlen. Heute im Bibeltext geht es auch ums Sehen. Denn da ist eine Frau, die nennt Gott mit dem Namen Du siehst mich. Der Gott, der mich sieht. Ich lese uns den Bibeltext aus 1. Mose 16, 1 bis 15. Abrahams Frau Sarah hatte keine Kinder bekommen. Sie hatte eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Sarah sagte zu Abraham: Der Herr hat mir Kinder verweigert, geh doch zu meiner Magd. Vielleicht kann ich durch sie ein Kind bekommen. Abraham hörte auf Sarah. So gab Sarah ihrem Mann Abraham ihre ägyptische Magd Hagar zur Nebenfrau. Abraham wohnte damals schon 10 Jahre im Land Kanaan. Er schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als sie merkte, dass sie schwanger war, sah sie auf ihre Herrin herab. Da sagte Sarah zu Abraham: Mir geschieht Unrecht und du bist schuld. Ich war es doch, die dir meine Magd gegeben hat. Kaum ist sie schwanger, sieht sie auf mich herab. Der Herr soll zwischen dir und mir entscheiden. Abraham antwortete Sarah: Sie ist deine Magd und in deiner Hand. Mach mit ihr, was du für richtig hältst. Daraufhin behandelte Sarah ihre Magd so schlecht, dass diese ihr davonlief. Ein Engel des Herrn fand Hagar an einer Wasserquelle in der Wüste. Sie war am Brunnen auf dem Weg nach Schur. Der Engel fragte: Hagar, du Magd Sarahs, wo kommst du her und wo gehst du hin? Sie antwortete: Ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarah. Da sagte der Engel des Herrn zu ihr: Kehre zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Weiter sagte der Engel des Herrn zu ihr: Ich werde deine Nachkommen so zahlreich machen, dass man sie nicht zählen kann. Der Engel des Herrn fügte hinzu: Du bist schwanger und wirst einen Sohn zur Welt bringen, den sollst du Ismael, Gott hat gehört, nennen. Denn der Herr hat dich gehört, als du ihm deine Not geklagt hast. Dein Sohn wird heimatlos sein wie ein Wildesel. Er wird mit allen im Streit liegen und getrennt von seinen Brüdern wohnen. Hagar gab dem Herrn, der mit ihr geredet hatte, den Namen El-Roi, das heißt, Gott sieht mich. Denn sie hatte gesagt: Hier habe ich den gesehen, der nach mir sieht. Darum nannte man den Brunnen Be'elahai-Roi, das heißt Brunnen des Lebendigen, der nach mir sieht. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Hagar brachte Abrahams Sohn zur Welt. Er nannte den Sohn, den Hagar geboren hatte, Ismael. Diese Geschichte schließt dann einen berühmten Text an, den ihr vielleicht besser kennt. In ihm verspricht Gott Abraham, er wird ihm Nachkommen so zahlreich wie Sterne am Himmel schenken. Und wenn man sich jetzt überlegt, man hat es diesen Text vorher gelesen, also man kommt von diesem Text her, erwartet man ja nun, dass Gott endlich diese Verheißung auch wahr macht, dass Sarah nun endlich mal schwanger wird. Aber einmal mehr verlaufen die Dinge anders. Sarah bleibt unfruchtbar. Jedenfalls ist das ihre Selbstwahrnehmung. Für die damalige Zeit war Ausbleiben der Kindersegen immer ein Defizit, für das die Frau verantwortlich war. Die Vorstellung war wohl, dass der Uterus eine Art Gebärkammer war, in dem sich aus dem männlichen Samen dann allmählich ein Kind formte. Wenn eine Frau nicht schwanger wurde, lag das der damaligen Meinung nach daran, dass Gott diese Gebärkammer verschlossen hatte. Es ist also nicht das Schicksal von Sarah, das Schicksal, was Sarah übel mitspielte, sondern vielmehr war Gott selbst der es ihr verwehrte, Mutter zu werden. Man kann hier mit Händen greifen, welcher Unterschied zwischen Gottes Verhalten gegenüber Abraham auf der einen und Sarah auf der anderen Seite liegt. Abraham erhält diese großartige Verheißung auf Nachkommen und Sarah kann irgendwie nur feststellen, dass sie offenbar nicht die ist, die sich erfüllen wird. Ich lade euch ein, fühlt euch ein bisschen ein in diese Frau, in Sarah. Sie weiß, dass ihr Mann diese großartige Verheißung bekommen hat. Sie erlebt seit sehr, sehr vielen Jahren jeden Monat das Gleiche. Ihre Blutung kommt und kein Baby ist in Sicht. Sarah ging es mit dieser immer wieder neuen Enttäuschung sicher nicht gut. Vielleicht haben die Jahre der Enttäuschung sie auch mürbe gemacht. Dazu ist die Kinderlosigkeit für alle sichtbar. Sie kann sie ja nicht verstecken. Auch heute gibt es viele, viele Frauen und ebenso Paare, die diese Not kennen, die sich so sehr ein Kind wünschen und immer wieder Rückschläge erleben müssen. Unglaublich viel Geld wird heutzutage ausgegeben, um Schwangerschaften möglich zu machen. Manche gehen ins Ausland, um wirklich alle Möglichkeiten auszuschöpfen. Bei manchen gelingt es und dann ist die Freude natürlich wahnsinnig groß, bei anderen aber auch nicht. Und wer Gott als den Schöpfer aller Dinge kennengelernt hat, der kommt auch heute natürlich darüber im Glauben zum Stolpern. Warum schenkt Gott das nicht? Das, was ich mir so sehnsüchtig wünsche. Der Text gibt uns auf diese Frage auch keine Antwort. Aber in ihm kommt uns die Not von Sarah entgegen. Und sie kann uns daran erinnern, dass wir auch heute solche Frauen nicht übersehen und auch die Männer nicht. Vielleicht ist das auch ein Wunderpunkt in deinem Leben. Egal wie alt wir sind, ein unerfüllter Kinderwunsch kann ganz schwer wiegen. Und ich ermutige dich, diese Not nicht klein zu reden. Und wenn du merkst, das ist ein Bedürfnis von dir, darüber zu sprechen, dann such dir jemanden, den du vertraust und red darüber. Manchmal fällt es leichter, nicht mit einer Person, sondern mit Gott darüber zu reden. Ich ermutige dich, probier das aus. Sprich es laut aus vor Gott, was dich belastet. Und lass dich trösten von dem, der wie kein anderer Trost spenden kann. Zurück zum Text. Sarah greift in ihrer Not zu einem wirklich drastischen Mittel. Sie wählt ihre Dienerin Hagar aus, die an ihrer Stelle Abrahams Kind bekommen soll. Man muss sagen, das war alles andere als üblich. Zumal, weil Hagar eine Ägypterin war und aus einem fremden Volk stammte. Dass das Kind, was aus so einer Verbindung entstehen könnte, dann der rechtmäßige Erbe sein wird, das ist zumindest fragwürdig. In jedem Fall ist klar, dass das nicht der Erbe ist, den Gott verheißen hatte. Aber irgendwie spielte das für Sarah schon keine Rolle mehr. Und so legt sie dieser Dienerin ihren Mann ins Bett. Und interessanterweise wird dieser weder gefragt noch protestiert er. Abraham bleibt hier irgendwie eigentümlich stumm. Und beide zusammen, Sarah und Abraham, setzen hier die Verheißung des Nachkommens aufs Spiel, die sie bekommen haben von Gott. Sie machen einfach eigenmächtig ihr Ding daraus, denn Gott hat ja das nicht gesagt, dass das so kommen soll. Und es ist doch irgendwie wirklich merkwürdig, dass Abraham, gerade wo er gehört hat, du wirst Nachkommen haben, so zahlreich wie Sterne am Himmel, warum sagt er nicht zu Sarah, komm, wir machen das nochmal, wir versuchen das. Lass uns nochmal ein Baby kriegen. Lass uns das versuchen. Vielleicht klappt es ja jetzt, Gott hat uns das doch neu zugesagt. Nein, Abraham fügt sich der komischen Idee seiner Frau. Er schläft mit der Ägypterin Hagar und damit beginnt der zweite Teil der Erzählung. In der tritt auch Abraham dann aktiv als Art Schiedsrichter auf zwischen den beiden Frauen. Sarah ist die am Anfang die führende Rolle hatte, wird nun das Opfer ihres eigenen Handelns. Denn die nun schwangere Magd macht ihr den Rang streitig. Dies korrigiert Abraham, indem er Sarah die Vollmacht gibt, mit Hagar zu tun, was auch immer sie für richtig hält. Rechtlich gesehen hätte Sarah nun Hagar einfach entlassen können. Das hätte sonst nur Abraham selbst machen können. Aber das tut sie nicht. Sie demütigt Hagar so sehr, dass sie sie in die Flucht schlägt. Ich stelle mir das in etwa so vor. Das ist jetzt nur meine Idee, aber manchmal hilft das, finde ich, um so Texte zu begreifen. Hagar sah von Woche zu Woche schwangerer aus. Und wahrscheinlich war sie auch noch so eine Frau, die dabei erblühte und von innen anfing zu strahlen, und sie rieb es Sarah unter die Nase. Sie fühlte Aufwind, fühlte sich wie etwas Besseres. Sie war nun nicht mehr nur die Magd, sie war schwanger vom Mann des Hauses. Und dieser neue Status, den strahlte sie auch aus. Sarah konnte das alles nicht ertragen. Und sie ließ ihren ganzen Frust an Hagar aus. Sie ließ sie unmögliche Dinge machen, die sie früher nicht machen musste als Dienerin. Sie beleidigte sie. Sie sorgte dafür, dass Hagars Leben so schwer war, dass sie nicht mehr wusste, was sie tun sollte. Und dann traf Hagar eine mutige, eine dumme Entscheidung. Sie lief weg. Sie floh aus diesem vergifteten Haushalt. Diese Flucht ist ja wirklich ein krasser Schritt. Sie ist schwanger und sie hat keine Zukunftsperspektive. Bei Sarah und Abraham zu Hause war sie wenigstens versorgt, hatte einen Platz zum Schlafen, hatte genug zu essen. Aber das war für Hagar nicht mehr möglich, an diesem Ort zu bleiben. Ich mag diese biblische Erzählung dafür, dass sie so ehrlich ist. Dass hier von Menschen die Rede ist, die wirklich nicht perfekt sind. Wie diese beiden Frauen die Situation meistern, das ist ja wirklich alles andere als gelungen. Und auch Abraham bekleckert sich nicht mit Ruhm. Er ist in der Bibel der zweite Mann, der auf die Stimme seiner Frau hört und dabei dann etwas zumindest Zweifelhaftes tut. Adam war der Erste, der auf Eva gehört hatte. Und wir wissen, wie das endete. Abraham verhält sich hier nicht so, wie man es von einem Vorsitzenden der Familie, von einem Pater Familias der damaligen Zeit erwartet hätte. Er hatte ja die Rechtsgewalt und gibt sie einfach ab, obwohl er ja wusste, wie konfliktreich die Beziehung von Sarah und Hagar war. Und so gießt er noch Öl ins Feuer, indem er Sarah noch die Macht über Hagar gibt. Er lässt zu, dass es zu dieser Flucht der Magd kommt. Und immerhin in ihrem Bauch ist sein Sohn. Auch hier in diesen Konflikten können wir uns und unser Leben im Text finden. Denn konfliktfrei kommt von uns niemand durchs Leben. Auch wir kennen solche Konflikte. Menschen, die sich teilnahmlos zeigen, obwohl sie sich einsetzen könnten für das Gute. So erlebe ich Abraham hier. Der hätte was tun können, aber er lässt es einfach laufen. Wir alle wissen auch, wie es sich anfühlt, sich neidisch zu fühlen, neidisch zu sein auf wen anders, so wie Sarah. Ihr wisst, wie es ist, wenn ein anderer das erreicht oder geschenkt bekommt, was uns nie vergönnt war. Und genauso wissen wir auch um Situationen, wo Menschen am längeren Hebel sitzen und es ausnutzen, so wie Sarah hier. Wo ganz bewusst andere klein gehalten werden, ihnen Unrecht geschieht, einfach weil sie sich nicht wirklich wehren können. So ist das mit uns Menschen. Und so lese ich auch das ganze erste Buch Mose, Genesis. Als Buch, was uns vor Augen malt, wie es um uns Menschen steht, wie wir sind. Und Gott sei Dank auch, wie Gott ist, wie er mit uns umgeht. Welche Wege er findet mit uns Menschen bis heute. Weiter in unserer Erzählung. Sarah, Hagar und Abraham haben sich ja in diese Situation nun manövriert. Die Erzählung kommt in gewisser Weise zu einem Tiefpunkt. Sarahs Plan ist gescheitert. Auf dem Umweg wird es keinen Erben für ihren Mann geben. Hagar geht und setzt dabei ihre Existenz und auch die vom Baby aufs Spiel. Und nun erfährt die Erzählung eine Wendung. Gott selbst kommt. Er bemächtigt sich der Szene und nimmt den Gang der Verheißungsgeschichte nun wieder selbst in seine Hand. Ein Bote Gottes findet Hagar allein in der Wüste. Er stellt ihr zwei Fragen, deren Beantwortungen schon manchen Menschen weitergeholfen haben auf dem eigenen Lebensweg. Vielleicht sind sie auch was für dich, heute oder für die kommende Zeit. Gott fragt durch den Engel, woher kommst du und wohin gehst du? Woher kommst du und wohin gehst du? Diese beiden Fragen sind wie zwei Seiten einer Medaille. Ohne sich der ersten Frage, des Woher, zu stellen, ist eine tragende Antwort auf die zweite nicht möglich. Oft geht es uns, mir, eher so, dass wir die zweite Frage in unserem Leben, dass die so aufploppt. Wohin soll es gehen? Wohin gehe ich? Was ist dran in meinem Leben? Es gibt so Wegbiegungen auf unserem Weg, da müssen wir entscheiden und unsere Entscheidungen haben große Auswirkungen. Aber vor dem Wohin lohnt es sich immer, die erste Frage zu beantworten. Woher? Woher komme ich? Was hast du erlebt? Wovor läufst du vielleicht weg? Was ist dir eigentlich warum wichtig im Leben? Was hat dich zu dem Menschen gemacht, der du heute bist? Und dann, wohin gehst du? Was sind die nächsten Schritte? Für mich hat sich diese Sommerurlaubszeit, die ja vor uns liegt, schon öfter im Leben als gute Zeit erwiesen, um über solche Fragen mal nachzudenken und ins Gespräch zu kommen mit anderen darüber. Vielleicht ist es auch für dich dran und hilft dir. Hagar antwortet ganz ehrlich, woher sie kommt. Ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarah. Und wenn wir jetzt gemeinsam eine Antwort finden müssten auf die Frage, wo wir herkommen, dann wäre das wohl eine solche. Wir alle kommen aus einem Jahr Pandemiezeit, sogar länger. Viele Monate, die uns so einiges abverlangt haben, unter anderem auch viel Distanz zu Menschen. Und wohin gehen wir? Wollen und können wir diese Distanz langsam wieder abbauen? Bei wem wäre es vielleicht Zeit, dass du mal wieder anrufst und ein Treffen ausmachst? Welche Beziehungen sind es bei dir, die neu aufleben sollen und können? Dies wäre eine Art, diese zwei Fragen zu beantworten. Aber vielleicht ist es für dich auch stimmiger, es viel weiter zu fassen und nochmal zu überlegen, aus welchem Elternhaus komme ich eigentlich? Was hat mich geprägt? Dieser Blick zurück, er kann manchmal wehtun, er kann uns auch traurig machen, er kann aber auch genauso dankbar machen im Rückblick. Und wir können ihn mit Gott wagen, der uns nämlich immer gesehen hat und im Blick hatte. In jeder Situation unseres Lebens. Und so erlebt Gott Hagar, so erlebt Hagar Gott. Hagar sagt, Gott ist der, der mich sieht. El-Roi, so nennt sie Gott, der mich sieht. Sie gibt ihm diesen Namen, El-Roi. Das ist was Besonderes. Wir finden nicht allzu oft Namen Gottes in der Bibel. El-Roi, der Gott, der mich sieht. Diese Terminologie begegnet sonst nur noch einmal und an sehr wichtiger Stelle des Alten Testaments. Gott zeigt sich auch Mose in dieser Weise. Mose hat so eine Situation, da sagt er, ich will Gott sehen, seine Herrlichkeit sehen. Und daraufhin stellt Gott ihn in eine Felsspalte und zieht an ihm vorüber, weil Mose das sonst nicht aushalten könnte. Und so kann Mose ihn schließlich von hinten sehen. Und dieses von hinten sehen, das ist bei Hagar auch der Fall. Diese Geschichte von Hagar ist deswegen nicht weniger bedeutsam. Hagar hat Gott ebenso gesehen. Sie sagt, hier habe ich den gesehen, der nach mir sieht. Was für ein Privileg für diese ägyptische Frau. Und am Ende des Gesprächs mit dem Boten Gottes wird Hagar zu ihrer Herrin zurückgeschickt. Damit wird sie sozial wieder eingeordnet, untergeordnet. Gleichzeitig wird sie aber auch zur Ahnfrau erhoben. Alles, was zu einer echten Nachkommensverheißung im Alten Testament gehört, und die gibt es sehr öfter, wird hier aufgefahren. Ihre Nachkommenschaft wird so groß sein, dass man sie nicht zählen kann. Sie wird schwanger sein. Eine solche Zusage wurde bis dahin keiner Frau gemacht, dass die Nachkommenschaft so groß sein wird. Das ist ein wirklich großes Ding, was Hagar hier passiert. Und das nur, weil Sarah diese verrückte Idee hatte, die Situation in der Weise zu lösen. Es wird hier deutlich, es wird nicht nur eine Linie Abrahams über Isaak geben, es gibt eine zweite, eine ebenbürtige Linie, und zwar die über Ismael. Gott greift ein und er bringt die Wende. Aus der auswegslosen Situation, in die Hagar hier geraten ist, wird eine verheißungsvolle Geschichte. Hagar muss zwar zurück, sie bekommt aber damit auch eine echte Zukunft geschenkt. Und einen Sohn, der leben wird. Hagar bezeugt uns, Gott sieht uns. Gerade auch in Wüstensituationen, wenn wir uns im Chaos menschlichen Versagens befinden, uns Unrecht getan wurde, wir selbst Unrecht gehandelt haben. Genau das ist der Ort, an dem Gott sich auch zeigt. an dem Menschen und damit auch du und ich erleben können, dass Gott uns sieht und dass er Auswege kennt. Vielleicht welche, die uns nicht nur gefallen, doch er geht mit und er verheißt auch uns heute noch Dinge. Gott will, dass Leben gelingt. Er ist sich nicht zu schade, unsere Nähe zu suchen, wenn unser Leben in Schieflage geraten ist. Du und ich, wir werden freundlich angesehen von diesem Gott. Daran dürfen wir uns heute erinnern und diesem Gott dafür danken. Er ist der Elroi, der Gott, der mich sieht. Amen.